Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
So, wir lieben das ja manches Mal so als Menschen, so Trends rauszukriegen, so Entwicklung, ne? Also Marin sagt manches Mal, na du kleiner Wetterfrosch, weil ich bin immer so unterwegs mit dem Wetter, ne? So Landwirtschaft und dann bauen draußen, dann möchte man mal wissen, da regnet's oder scheint die Sonne oder wie sieht's aus? Ne? Also wie ist der Trend? Da gibt's so Wetter-Apps, ja, und dann kann man so, ja.
Es wird erstmal kühler, ja.
Okay, gut, da können wir, ne? Also ihr merkt, wir sind voll im Thema drin. Ja, jetzt könnte man das auch nicht nur wettertechnisch machen, jetzt könnte man so Fußball, ne, haben ja manche, habe ich keine Ahnung von, aber manche, wer wird Meister und so und wie wird da die Entwicklung sein und so, ne? Also, das interessiert uns, ja? Manche sind wirtschaftlich total interessiert, ne? Was sind wirtschaftliche Entwicklungen? Also, da gibt es ja so Freunde unter uns, die auch gerne mal mit Aktien handeln, ne? Das spiegelt das auch so wieder. Kaufen, verkaufen, das sind immer so Prognosen, die man hat, ne? Wo man denkt, das wird sich entwickeln, das wird sich schlecht entwickeln. Das kannst du im politischen Bereich machen, das kannst du im soziologischen Bereich machen. So Demografieentwicklung, ne? Also wir werden immer älter und so, was heißt das für uns? Also das interessiert uns. So Entwicklung, in was für einer Zeit leben wir so, ne? Weil wir versuchen danach natürlich auch Informationen zu bekommen, um unser Handeln dann abzuleiten. Ja? Also zum Beispiel, wenn wir sagen, soziologisch, oh, Demografie entwickeln, wir werden immer älter. Was macht man dann zum Beispiel? Man macht mehr Kinder, ne? Was schön wär's. Also so clever sind wir noch nicht, ne? Aber so irgendwie sagen, Altersvorsorge, BFA, ich bin Jahrgang 64. Wenn ich, was meinst du, was von der BFA kommt? Wissen wir doch. Ist ein Rechenexempel, was dann kommt, ne? Das geht auf alle Fälle runter. Also, eigene Altersvorsorge aufbauen und so, ne? Also, so. Also das ist ja nicht nur ein Spiel, was wir machen, sondern wir wollen Dinge gucken und entwickeln, um dann auch ein Handeln für uns heute abzuleiten. So, jetzt geht es natürlich nicht um Wirtschaft und Demografie hier heute bei uns, sondern in was für einer geistlichen Zeit leben wir eigentlich? In was für einer spirituellen Zeit? Was geht geistlich eigentlich ab? Wo ist vorne? Ich finde das eine hochinteressante Frage. Und Jesus selbst hat mal so dieses Thema aufgegriffen. Ich habe mal so einen Bericht aus Lukas. Lukas Kapitel 12. Hört mal zu, kommt mal so ein bisschen so ins Thema rein. Jesus wandte sich wieder der Volksmenge zu und sagte, wenn ihr eine Wolke im Westen aufsteigen seht, sagt er gleich, es wird regnen. Und dann regnet es auch, ne? Also ihr kleinen Wetterfrösche. Ne, das interessiert euch. Da kümmert ihr euch um Entwicklung, ihr kümmert euch um Trends, ihr fragt danach, was kommt auf uns zu? In was für einer Zeit leben wir eigentlich, ne? So wettertechnisch. So, ne? Das macht ihr. Und wenn ihr merkt, dass Südwind weht, sagt ihr, oh, es wird heiß werden. Und so geschieht es auch. So, jetzt kommt er zum eigentlichen Thema. Wir müssen uns jetzt so ein bisschen wappnen und rüsten. Ihr Scheinheiligen. Das Aussehen von Himmel und Erde könnt ihr beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Warum versteht ihr dann nicht, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Also er sagt, Leute, ums Wetter, da kümmert ihr euch. Aber was ja geistig spirituell abgeht, habt ihr überhaupt keine Ahnung. Und es kümmert euch noch nicht mal. Da bleibt er immer beim Gewohnten. Da soll alles so bleiben, wie es war. Also ich habe so gedacht, na, da so als Deutscher wird der aber richtig auf die Füße getreten, ne? Weil ich sag mal, so geistig sollte doch möglichst alles so bleiben, wie es ist. Wir bleiben schön in unseren Traditionen, ne? Wir sind gute Deutsche. Land der Reformation, nichts verändern. War alles richtig. So, ne? Versteht ihr? Jemand hat mal, das ist schon länger her, hat mal die coole Frage gestellt, nicht warum treten so viele Menschen aus der Kirche aus, das ist eigentlich eine blöde Frage, ne? Weil so viele treten eigentlich gar nicht aus, prozentual sind das gar nicht viele, sondern der hat die richtige Frage gestellt, warum bleiben noch so viele in der Kirche drin, wo sie doch gar nicht hingehen, versteht ihr das? Das ist die clevere Frage. Der hat gemerkt, wir Deutschen, wir kümmern uns in unserem Alltag eigentlich einen Dreck drum. Das interessiert uns gar nicht, was da abgeht. Aber wir verändern nichts. Wir bleiben einfach drin. Aber wir gehen gar nicht hin. Die Lösung, die vermeintliche Analyse und Lösung war, da sagte, wir Deutschen, wir wollen uns mit diesen religiösen Fragen überhaupt nicht auseinandersetzen. Wir wollen einfach unsere Ruhe haben. Bau mein Haus, was geht Job, wie läuft's in der Familie, was läuft, tut sich in der Fußballlandschaft, wie wird das Wetter, ja. Aber nicht, was ist spirituell angesagt, bin ich überhaupt richtig oder falsch oder wie geht die Entwicklung oder, das, da wollen wir gar nicht ran, wir wollen einfach unsere Ruhe an der Stelle haben. War natürlich beschämend, ne? Also ich habe mich richtig wiederentdeckt und habe gedacht, oh Schande, darf doch nicht wahr sein. Das ist genau der gleiche Punkt, den Jesus hier anspricht, ihr kümmert euch ums Wetter und da fragt ihr, wohin geht die Reise? Aber, ihr Scheinheiligen, das Aussehen von Himmel und Erde könnt ihr beurteilen und schließt daraus, wie das Wetter wird. Aber warum versteht ihr dann nicht, wie die Ereignisse, die spirituellen Ereignisse, was die Ereignisse dieser Zeit ankündigen? Also, wohin hier die Reise geht? Ah, okay. Ich weiß, bei euch ist das anders, sonst wärt ihr nicht hier, ne? Sonst wärt ihr jetzt irgendwie Fahrrad fahren oder so, ist auch schön. Ne, lange Frühstücken ist auch super. Ja, das macht ja auch zu der richtigen Zeit. Aber ihr seid ja da. Ihr seid ja wirklich diejenigen, die irgendwie gucken, sag mal, was passiert eigentlich so geistlich und was bedeutet das für mein Leben? So, ne? Und deswegen habe ich gedacht, ey, das ist mal ein spannendes Thema und ist auch Pfingsten heute, ne? Und so auf dem Hintergrund gucken wir mal, sag mal, was ist geistlich eigentlich zur Zeit dran? Was geht ab? In was für einer Zeit leben wir? Das erste, was ich hier mitgebracht habe, ist Lukas 4, Kapitel 18 bis 21. Jesus tritt auf, ist so einer seiner ersten Predigten, vielleicht sogar die erste, weiß ich nicht so ganz genau, ist einer der ersten auf alle Fälle und er ist in einer Synagoge, also im damaligen Gottesdienst und ihm wird etwas gereicht aus dem Alten Testament, also aus der Bibel, ne? Und er liest das vor und gibt einen ganz kurzen Kommentar dazu ab und damit kündigt er schon an, in welche Richtung spirituell was so angesagt ist. Also, Lukas 4, Kapitel 4, Vers 18. Jetzt liest er erstmal den Bibeltext vor, aus dem Propheten Jesaja. Der Geist des Herrn, hieß es damals bei Jesaja, hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Was für eine Zeit ist hier? Es ist ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist die Zeit. Aus dem Mund Jesu. Er sagt, ihr wollt wissen, was die Zeit ist? Ich sag euch, was die Zeit ist. Es ist ein Gnadenjahr Gottes, Freunde. Amen. Und jetzt, Punkt, also die Stelle ist zu Ende. Und jetzt, Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn und sagten so, was ist jetzt wohl die Auslegung? Was macht er mit dem Hammertext? Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Wow. Wir wollen wissen, in was für einer Zeit wir leben. Wir leben in der Gnadenzeit Gottes. Das war und ist für mich immer noch ein neues Denken. Ich bin normalerweise eher pessimistisch geprägt. Also bei vielen Dingen habe ich durchaus Mut, gehe die ran. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, habe ich so ein inneres Bauchgefühl. Das heißt, früher war alles besser. Versteht ihr das? Früher. Früher gab es hier eine Erweckung. Ne? Ich sage das immer wieder. Dünne ist 1800 und was weiß ich, war es 77 oder so. Innerhalb von 3 Tagen komplett zum Glauben gekommen. Die Fässer, Schnapsfässer wurden rausgerollt und auf der Straße zerschlagen. Die Anwälte wurden arbeitslos, weil die Ehen zusammenblieben, die wurden geheilt und so weiter. Unglaublich. Die Nachbarschaftsstreitigkeiten, die hörten auf. Die wurden arbeitslos. Innerhalb von 3 Tagen. So, jetzt denke ich, früher war alles besser. Versteht ihr das? In Afrika ist es auch besser. In USA ist es auch besser. Das ist so ein... Versteht ihr das? Das ist so ein Bauchgefühl, was ich so ganz tief habe irgendwie, wo ich denke irgendwie, oh, geistlich war früher alles besser oder woanders ist es besser als hier. Und jetzt kommt mein zweiter Glaubenssatz, ist natürlich eine totale Lüge, komme ich gleich noch zu, mein zweiter Glaubenssatz dazu und es wird alles schlimmer. Jetzt könnte ich das sogar noch erstmal biblisch begründen. Ist ganz schlimm, weil wir leben in der Endzeit. Habt ihr, also Bibelleser, die wissen das, wir leben in der Endzeit. Endzeit ist irgendwie, das Gericht Gottes wird kommen. Himmel und Erde wird erschüttert werden. Es wird Kriege, Erdbeben, Inflation wird irgendwann, Christenverfolgung und so. Boah, jetzt könnte ich sogar sagen, oh ja. Die Liebe wird erkalten, so ein biblischer Begriff, ihr merkt das schon, sagt keiner heute, ne? So, die Liebe unter ihnen wird erkalten, ja, genau. Also, ja, früher war alles besser, jetzt kommt mein zweiter Glaubenssatz und es wird alles schlimmer. Ist das richtig? Ist das richtig? Wo mache ich das fest? Woran mache ich fest, wenn das Wetter werden wird, muss ich Zeichen haben. Ich gucke, ne, wie die Wolken ziehen. Ich gucke, woher weht der Wind? Wenn ich merke, Ostwind im Winter ist ganz einfach. Hier, da vorne ist Westen, da ist Osten. Wenn ich merke, ich gehe hier auf den Hof. Ich gehe auf den Hof. Jetzt merke ich schon, wie der Wind kommt. Kommt der Wind vom Westen, merke ich, Laub geht zu der Seite, Osten da. Im Winter Ostwind, das heißt, der kommt direkt aus Sibirien, es wird kälter. Ganz einfach. So, also, das mache ich. Also, woher mache ich das fest? Woher mache ich jetzt meine geistliche Einstellung fest? In was für einer Zeit lebe ich? Was ist eigentlich dran? Wonach richte ich jetzt mein Handeln aus? Wird alles schlimmer? Ja, was ist da mein geistliches Handeln? Lass das mal so ein bisschen zu Ende spielen, weil ich glaube, ich bin nämlich nicht der Einzige, dem es so geht. Vermute ich mal. Wenn ich denke, es wird alles schwieriger, geistlich, spirituell, was macht das mit meinem Handeln? Helft mir. Ich bin unsicher. Ich werde ängstlich. Ich werde zurückhaltend. Ich resigniere vielleicht. Ich rede nicht mehr drüber. Und wenn, dann kostet das unglaublich viel Mut. Das ist, wenn ich das glaube, dann macht das sich in meinem Handeln deutlich. Das wird automatisch so sein. So, jetzt Jesus. Jetzt Jesus. Wie hat er das hier vorgelesen? Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden, den Misshandelten, sie in Freiheit zurückzubringen. Und wir haben bei Jesus gesehen, er meint das immer im eigentlichen Sinne und im übertragenen Sinne. Wurden Blinde bei ihm körperlich geheilt? Ja. Hat er Leute, die innerlich blind waren, die konnten sehen, aber sie waren innerlich blind für die wirklichen Wahrheiten. Hat er sie zur Wahrheit geführt und damit innerlich die Augen geöffnet? Ja. Er hat beides gemacht. Das eine und das andere. Er hat es erfüllt und sagt, und in mir ist es angebrochen. So, seit damals ist es eine Gnadenzeit. Jetzt hat er gesagt, er hat ja einen Begriff aus dem Alten Testament genommen und dort wird von dem Gnadenjahr gesprochen. Ein Jahr. Gnadenjahr. Hatte was damit zu tun, dass es folgende Ordnung gab, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Gott wusste, die Dinge laufen manchmal total schief. Es gibt viele Schicksalsschläge und Unglück und es gibt Schuld und das bringt einen auch ins Verderben. Da muss man es nachher wieder ausbaden und so. Und er weiß, man kann unter Schulden geraten und kommt aus den Schulden nicht raus und so. Das ist alles nicht so einfach. Und deswegen hatte er geordnet, okay, das kann passieren und dann wird das Unglück geordnet, da hat er Ordnung für, aber nach 7 Jahren, wenn man zum Beispiel seinen Acker verpfänden musste, ne, weil man sich überschuldet hatte, dann muss man seinen Acker, jetzt habe ich keine Nahrungsgrundlage mehr. Dann hieß es, aber nach 7 Jahren, beziehungsweise nach 49 Jahren, sollte es eine Erlösung geben. Dann sollte das andere wieder zurückgeführt werden. Also man konnte nichts wirklich kaufen, sondern nur für eine Zeit pachten, wenn man so will. Und das Unglück musste wieder nachher wiederhergestellt werden. Das war das Gnadenjahr des Herrn. Ne? Also alle 7 Jahre oder alle 49 Jahre gab es ein ganz besonderes Erlösungsjahr. So, jetzt könnte ich sagen, ja, und so denke ich auch. Ja, damals, als Jesus war, das war das Gnadenjahr des Herrn. Da sind die Blinden sehend geworden und die Leute, die in Lüge und dämonisch gefangen waren, die wurden freigesetzt. Ja, ja. Und dann war das Jahr rum. Und ich lebe nach diesem Jahr. Und seitdem war früher alles besser und mein zweiter, und es wird immer alles schlimmer. Da bin ich schon wieder bei der Nummer. Nur ist die Frage, ob Jesus das so gemeint hat. Ob er das wirklich auf ein Jahr begrenzt hat. Ich lese euch nochmal eine andere Stelle vor, und zwar aus 2. Korinther Kapitel 6. Das sagt jetzt nicht Jesus, sondern Paulus. Also Jesus ist schon gestorben, ist auferstanden, gen Himmel gefahren. Pfingsten war da, Heiliger Geist, Gemeinde und so. Und einer dieser, Boten Gottes war der Paulus. So. Und der Paulus ist unterwegs und er predigt und so. Und er macht die ganze Geschichte weiter, obwohl Jesus nicht mehr sichtbar unter ihnen ist, und das Jahr ist, also die 365 Tage sind schon längst rum. Übrigens, Jesus hat länger gedient als 365 Tage. Der war 3 Jahre im Dienst. Und da merken wir schon, so auf dieses Jahr begrenzt kann das nicht ganz sein. Ne? Weil er war schon mal 3 Jahre im Dienst, und man kann ja nicht sagen, ja, sein erstes Jahr, das war ein Gnadenjahr. Und danach nahm seine Kraft ab und es war alles vorbei. Wir wissen, Auferstehung und so, das kommt erst danach. Ne? Der muss uns schon mal fragen, auf dieses Jahr kann es nicht ganz begrenzt sein. Jetzt Paulus. 2. Korinther 6, ab Vers 1. Als Gottes Mitarbeiter rufe ich euch also auf, gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Spannend, ne? Gnadenzeit. Wir leben in einer Gnadenzeit. Kann das sein? Paulus ist davon überzeugt, wir leben immer noch in der Gnadenzeit. Seit Jesus da ist, hört das gar nicht auf. Und jetzt passt aber auf, aber er merkt die Abfalltendenzen, dass ihr die Gnade nicht umsonst empfangen habt. Gott sagt, jetzt wieder ein Zitat aus dem Alten Testament, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Zitat Ende, hat er schon damals im Alten Testament gesagt. Jetzt kommt er auf heute zu sprechen und sagt, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag der Rettung. Wann ist der Tag der Rettung? Die 365 Tage, von wo Jesus das damals gesagt hat, ist vorbei, ist es immer noch. Jetzt. Und dieses Jetzt, das ist betont. Wenn man in den griechischen Text so ein bisschen guckt, der kann auch Worte betonen durch Satzstellung und so. Und dann merkt man, dieses Jetzt ist betont. Jetzt. Wir leben im Jahr 2017. Ist jetzt die Zeit der Gnade? Ist jetzt die Zeit der Rettung? Ist jetzt die Zeit, leben du und ich? Wir leben in der Zeit der Gnade Gottes. Was ist eine Gnadenzeit? Eine Gnadenzeit ist, wo Gottes Wohlgefallen wirksam wird. Blinde werden sehend. Leute, die in Lüge gefangen sind, kommen zur Wahrheit. Leute, die in Schulden gefangen sind, kriegen ihre Schulden bewältigt und kommen frei von dieser Last. Wo Streit und Zerbruch ist, kommt Wiederherstellung und Vergebung und Versöhnung. Das ist Gnadenzeit Gottes. Etwas, was wir nicht verdient haben, kommt in unser Leben rein mit einer unglaublichen Kraft. Menschen, die ohne Gott gelebt haben, werden wiedergeboren. Die bekommen ein neues spirituelles, geistliches Leben. Und auf einmal wird der Kopf angeschaltet und sie erkennen die Wahrheit Gottes. Und ihre Emotionalität wird wieder erweckt und belebt. Die war vorher tot und auf einmal wird sie belebt. Und sie empfinden die Dinge auf einmal richtig. Wo Trauer angesagt ist, fließen Tränen. Und wo Freude angesagt ist, freuen sie sich auf einmal. Ich glaube, die emotionale Erlösung ist für uns Ostwestfalen eine der größten Wirksamkeiten Gottes. Wirklich. Denn emotional tot zu sein, ist schrecklich. An der richtigen Stelle nicht zu weinen, ist schrecklich. An der richtigen Stelle sich nicht zu freuen, ist schrecklich. Du empfindest immer gleich. Da ist was tot. Das ist überhaupt keine Anklage. Weil es geht um Erlösung. Ich möchte nur Dinge bewusst machen. Freude ist einer der wesentlichen lebensvitalen Kräfte, die wir überhaupt haben können. Und wenn ich Freude nicht an der richtigen Stelle erlebe, dann erlebe ich ein Stück weit Tod an der falschen Stelle. Das ist Gnadenzeit Gottes, dass die Dinge in unserem Leben, egal was es bei dir ist, egal was es bei mir ist, die Dinge wieder in Ordnung kommen, in die Ordnung Gottes. Und zwar nicht mit Ach und Krach und da 10 VHS-Kurse und was weiß ich, sondern aus Gnade heraus. tust dich schwer mit verbindlicher Gemeinschaft, gehst auf einmal über den Hof und auf einmal macht's Bang. Und du sagst, ich werde verbindlich. Ist doch unglaublich, oder Heidi? Ja. Das ist unglaublich. Da denkt man, wie kann das sein? Warum jetzt und hier und heute? Weil wir leben in einer Gnadenzeit. Die Gnade Gottes ist jetzt immer noch da. Das sage ich mir selber, deswegen bin ich so engagiert. Es geht um Glauben oder nicht Glauben. Wenn ich das glaube, wenn ich glaube, dass Gott immer noch Menschen zum Glauben bringt, innerlich neu, zu einem neuen geistlichen Leben, dass sie heil werden, dass sie ein neues Verhalten, dass Ehen neu werden können, ist Ehebruch schlimm? Schrecklich. Kann Ehebruch geheilt werden durch Gott? Ja. Das ist unglaublich. Man denkt, das kann nicht geheilt werden. Das ist Menschen unmöglich, würde ich sagen. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Wirkung seiner Kraft, ist es möglich. Halleluja. Was für ein Segen daraus entstehen kann für mich, für den anderen, für die Familie, für die Freunde, für die Nachbarn, für alle. Jede Ehescheidung im Bekanntenkreis zieht mich irgendwie runter. Ich finde es ist ein Leiden. Es ist ein Leiden. Für die Betroffenen natürlich umso mehr, die leiden ja noch viel, viel mehr, ist doch vollkommen klar, da ist mein Leiden eine Kleinigkeit und trotzdem leide ich mit. Macht mir Angst, wann trifft es mich? Versteht ihr das? Wir leben in der Gnadenzeit Gottes. Ist es möglich, dass Jesus heute aus Armen Reiche macht? Geistlich Arme und finanziell Arme? Ja. Ist es heute möglich, dass Leute, die blind sind, wieder sehen können? Es ist möglich. Die Leute, die in der Lüge gefangen sind, so wie ich an der Stelle, die denken, alles wird schlechter geistlich. Es ist eine Gefangenschaft, die mein Leben bricht, die meine Freude verhindert, die mir den Sieg raubt. Okay? Ist es möglich, dass solche Leute wie ich da zu weit kommen? Ja. Halleluja. Ist es möglich aus der Gnade? Das ist möglich. Ich kann euch sagen, wir waren ja in Amerika ein bisschen unterwegs und in Gemeinden, die erleben so etwas wie Erweckung. In jedem Gottesdienst kommen Leute zum Glauben. In jedem Gottesdienst werden Leute wiedergeboren. Zack. Ob sie nach vorne kommen oder irgendwo sitzen bleiben. Die Gnade Gottes kommt, es ist eine Gnadenzeit und berührt sie. Auf einmal macht's Bing. Bing. Es werden Leute geheilt. Ich war bei einer Gemeinde, wo Mark seine Bibelschule gemacht hat. Die haben jeden Samstagmorgen eine Heilungsveranstaltung. Was meint ihr mal, wie viele Leute kommen da so in so eine Heilungsveranstaltung? Jeden Samstag. Schätzt mal, die ihr noch nicht da wart. 50? Ja, 400, 500. Das ist eine Stadt wie Herford. Bisschen größer. Liegt aber noch weiter weg vom nächsten Flughafen. Also der nächste Flughafen, irgendwie San Francisco, glaube ich, oder Sacramento, gibt es vielleicht auch noch einen. Aber eigentlich musst du so 3,5, 4 Stunden fahren, um da hinzukommen. So, jetzt kommst du da in so eine Gruppe, das wird ja organisiert werden. Wie willst du da mit 400, 500 Leuten, wie willst du das klar machen an jedem Samstag? Ne, ist ja jeden Samstag. So, das heißt, du kommst irgendwann Viertel nach 10 kommst du da hin. Dann warten die ab, bis so 40, 50 Leute zusammen sind. So, die 40, 50 Leute kommen in einen Raum, werden sie nett begrüßt. Derjenige, der sie begrüßt, erzählt, warum er mit dem Thema Heilung so berührt ist. Dann gibt es eine biblische Lehre. Ach, vorher macht man sich noch ein bisschen bekannt. Jetzt denkst du, ich sag mal, am Arsch der Welt. Ne? 40, 50 Leute, nur in deiner Gruppe. Jetzt, wo kommst du her? Oh, Deutschland, Dänemark, England, Indien, Australien, Ukraine. Da wirst du langsam wach. Und da denkst du, mit Kindern teilweise. Aus Indien mit Kindern. Sag mal, wann sind die losgereist? Wie viel Dollar haben die in die Hand genommen, um hier hinzukommen? Was nehmen die sich als Kraftanstrengung auf sich, um hier hinzukommen? Das ist doch unglaublich. Und das ist ja nur eine Gruppe. Davor und danach sind auch noch 10 in der Größenordnung. Da denkst du, okay. Das ist doch der Hammer. Ich war ermutigt, Und ich war, ein paar Tage später war ich frustriert. Ich hatte so Schlafschwierigkeiten, hatten mit Jetlag zu tun. Ich schlafe ja manchmal sowieso nicht gut. Und dann habe ich mal eine ganze Nacht fast wach gelegen. Das Problem war, Marion war ja mit im Hotelzimmer und Marc war auch mit im Hotelzimmer. Also wenn du jetzt so zwei im Hotelzimmer hast, was machst du, wenn du um 1 Uhr morgens wach wirst? Machst du Licht an, gehst duschen? Nein, machst du nicht. Sondern was machst du? Du versuchst mucksmäuschen still im Bett zu liegen. So, 1:30, okay. 2, der Schlaf kommt garantiert. 2:30, es ist 6:30. Du liegst immer noch. Weißt du, was da innerlich abgeht? Da ging mir alles durch den Kopf und unter anderem war der Angriff des Teufels: Lutz, du hast bisher alles falsch gemacht. Kaum Heilung. Bekehrung haben wir immer wieder erlebt. Gott sei Dank, aber viel zu wenige. Alles falsch gemacht. Ich war am Morgen, war ich fix und fertig. Ich hätte hier kündigen können. Ich hätte nicht wegen euch, sondern wegen meinem Unglauben, wegen meinem Zweifel. Wirklich. Und ich bin ein impulsiver Mensch. Ich überlege dann Gott sei Dank immer noch ein bisschen, aber ich hätte es machen können. So, Gott sei Dank war Marion da und Marc, die waren natürlich auch. Ich habe gesagt, ich bleib hier, ihr reist ohne mich weiter. Ich bin auch gar nicht mehr zumutbar. Wenn es nächtelang jetzt so weitergeht, was soll ich denn machen? War auch nicht die erste Nacht, wo ich schlecht geschlafen hatte. Ne? Ich bin ja nur eine Zumutung, das geht ja gar nicht. Und ich kann auch nicht immer stundenlang alleine wachlegen und diese Mördergedanken hier haben. Schrecklich! Lüge! Was will der Teufel? Will er uns ärgern? Nein! Was will der Teufel? Er will uns zerstören. Der will uns nicht nur verunsichern, der will uns kaputt machen. Glaubt man ja nicht, dass der Teufel uns nur ein bisschen verstören will oder uns ärgern will. Nein, nein. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen möge, so Lutherdeutsch. Der will uns kaputt machen. Der will, dass wir uns scheiden lassen, dass wir auseinandergehen, dass wir unseren Job quittieren, dass wir hinschmeißen, am besten auch selber das Leben nehmen. Das will er. Der setzt alles dran. Wer das noch nicht kennengelernt hat, die Kraft, der hat sich wahrscheinlich noch nie der Wahrheit zugewendet. Das merkst du, wenn du dich der Wahrheit zuwendest, dann kommt die Lüge. Solange wir in der Lüge leben, lässt er uns schön in Ruhe. Wir sind in der Lüge, emotional alles tot, schön tot liegen lassen. Mach dich mal auf, streb mal nach Freude, komm in der Anbetung, gib Gas, sag deinem eigenen Herzen, es ist Zeit der Gnade, es ist Zeit für Freude. Jetzt ist der Moment, nicht nur wenn der HSV weiterhin in der Liga bleibt, sondern wenn Christus der Herr geehrt wird. Gib Gas. Und dann wirst du merken, was passiert. Auf einmal denkst du, ach, ich bin es doch gar nicht wert. Ach, das ist alles so anstrengend. Das muss schon irgendwie von ganz alleine kommen. Und irgendwann geht der Film ab. Irgendwann geht der Film ab. Ach, wenn die anderen das sehen, ist auch so unangenehm. Bin noch nie aufgestanden, wenn mein Partner das sieht. Ne, was denkt der? Dann habe ich wieder ein Gespräch zu Hause. Warum bist du aufgestanden? Ja, ich habe mich mal versucht zu freuen. Und so, es wird alles mühsam. Die ganze Nummer ist doch schrecklich. Ist doch schrecklich. Freunde, wirklich, wir leben in einer Gnadenzeit. Ich sag mir das selber. Ich kann nicht sagen, ich will noch nicht sagen, Erweckung ist hier wieder möglich. Ich weiß es nicht, bei Gott ganz bestimmt. Aber ein geistlicher Aufbruch, dass mehr Menschen zum Glauben kommen, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Ehen heiler werden und besser werden, dass wir von Schulden mehr wegkommen. Wir sind eine überschuldete Gesellschaft. Dass wir von Schulden wieder, das ist eine Geißel, das ist ein Fluch. Wir schieben doch die Schulden im Moment alle raus. International, Europa. Wir schieben sie doch alle raus, weil keiner möchte den Crash verantworten. Weil der nächste Crash, der kommt, der macht alles platt. Wir sind alle bis unter die Kante. Wenn wir da Privatwirtschaft wären, wären wir alle fertig. Das Geld wird weitergedruckt. Und auch in Amerika, überall. In ganzen Industrieländern, Japan, genauso. Was meinst du, was ist besser? Die schieben das doch alle raus. Das ist doch eine Geißel. Was meint ihr, wenn der Crash kommt, was dann passiert? Keine Ahnung. Das wird Wahnsinn werden. Wenn Griechenland ist ein kleiner Fisch, Griechenland hat eine Volkswirtschaft wie Nordrhein-Westfalen, ist ein kleiner Fisch. Aber dass mal Italien, Frankreich dazukommen. Dass mal Amerika, die sind bis unter der Krause verschuldet. Das ist unglaublich. Die Zahlen, die kannst du aufschreiben, die kannst du gar nicht lesen. Du weißt nicht, wie du das benennen sollst, die Zahl. Da sind so viele Nullen, da denkst du, keine Ahnung. Also bis Millionen kenne ich noch, Milliarde vielleicht auch noch und dann hört's auf. Und das geht noch weit drüber hinaus. Ne? Wie soll das werden? Hey, mag alles sein, aber wir haben, spirituell haben wir eine Gnadenzeit. Und Gott möchte uns auch von den Schulden, möchte uns eigentlich erlösen. Gott will keine Schulden. Wir haben auch Schulden, sind abgedeckt mit Immobilien und so, muss man gucken, dass das in einem ordentlichen Verhältnis steht und so. Ne? Aber meistens sind wir weit darüber hinaus, dass es im ordentlichen Verhältnis ist. Es geht immer so von Hand in Mund. Aber Gottes Ziel ist doch eigentlich, dass wir keine Schulden haben, dass wir eine Freiheit haben, finanziell frei sind. Dass wir einen Bedarf sehen, wo jemand, wo echte Not ist, und dass wir rausholen können und die Überweisung schreiben und sagen, und die Not ist gelindert. Das möchte Gott, dass wir doch in Freiheit einander helfen, da rauszukommen. Das ist sein Ziel, dass wir und die Menschen mit uns in finanzielle Freiheit hineinkommen. Und er möchte das heute, es ist Gnadenzeit. Es ist Gnadenzeit. Wir haben ja heute Pfingsten. Und wenn wir Apostelgeschichte 2 lesen würden, merken wir, es ist Gnadenzeit. Und die Gnadenzeit, die kriegt ihre Kraft durch das Kommen des Heiligen Geistes. Wenn wir sagen, was ist für eine Zeit, dann ist es auch eine Zeit des Heiligen Geistes. Jesus ist sichtbar nicht mehr da. Aber die Kraft Gottes ist gegenwärtig. Deswegen kann Paulus in 2. Korinther Kapitel 6, das ist ja Jahre, Jahrzehnte später nach Jesus, kann immer sagen, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Weil der Heilige Geist das Werk weiterführt. Er macht es natürlich ein bisschen anders, als wir uns das vorstellen. Ne? Also wie macht er das, der Heilige Geist? Gibt wieder Bekehrung, Leute kommen zum Glauben, Wiedergeburt. Ne? Zeichen und Wunder. Lebensveränderung, also Früchte, Charakter werden verändert, die Liebe wächst. Also er schenkt neue Liebe, wo keine Liebe mehr ist. Also das, alles so, das macht alles der Heilige Geist. Er macht es aber auch immer wieder ein bisschen anders, wenn ich euch sage, irgendwie, hey, wisst ihr was, jetzt drehen wir uns mal alle um. Kann man natürlich sagen, was für ein Blödsinn. Ist vielleicht auch Blödsinn. Der Heilige Geist demütigt uns auch immer. Glaubt man ja nicht, dass wir mit dem Heiligen Geist und wir sind dann die Tollen. Er demütigt uns. Warum? Weil dem Demütigen gibt Gott Gnade. Es ist Gnadenzeit. Wie kommen wir zur Gnade? Dem Demütigen. Also sagt er, dreh dich mal um. Sag ich, macht das Sinn? Macht keinen Sinn. Ich sag, wenn ich den Eindruck habe, hey, Männer, kommt mal mit nach vorne, lass uns vorne singen. Du darfst gerne sitzen bleiben. Es ist Freiheit in Deutschland, Freiheit im Heiligen Geist, alles gut. Aber es kann sein, dass ich, wenn dich das aber anspricht, warte mal, bing. Das ist, nicht nach vorne, weil irgendwie, dann möchte ich dir Mut machen, dann gib dem Impuls nach. Komm davon, es macht keinen Sinn. Es ist nicht vernünftig. Unser Verstand, das ist wirklich so, ist ein guter Diener, ein ganz schlechter Herr. Verlass dich auf dem Herrn, Gott, von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wenn wir uns auf den Verstand, und wir sind nun mal gesellschaftlich, werden wir da fokussiert, glaub das, was du verstehen kannst, ja, dann bleibt vom Heiligen Geist nicht mehr viel über. Was können wir vom Heiligen Geist verstehen? Können wir Zeichen und Wunder verstehen? Können wir Charakterveränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes verstehen? Können wir Heilung von Ehe und Beziehung durch die Kraft des Heiligen Geistes verstehen? Können wir alles nicht verstehen. Dass er uns hilft, von Schulden runterzukommen, kann ich das verstehen? Nein, weil ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn aber erleben. Wenn wir sagen, die Zeichen der Zeit, es ist eine Gnadenzeit. Und die Gnadenzeit, die kommt, geht einher, gerade Pfingsten, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und sie geht mit Gemeinde einher. Das ist eine Nummer für uns Deutsche. Weil wir haben uns kirchengeschichtlich gegen Gemeinde der Gläubigen entschieden in Deutschland. Wir haben uns für Volkskirchen entschieden, kirchengeschichtlich. Das heißt, irgendwo eingetragen sein, alles ist gut, du kommst in den Himmel. Ist total unbiblisch. Ich sag euch das mal. Ihr seid vielleicht geschockt, könnt in der Bibel nachlesen, total unbiblisch. In der Bibel heißt es, du kommst zum Glauben an Jesus und jetzt folgst du Jesus nach und merkst auf einmal, nicht nur ich folge nach, sondern der Peter folgt auch noch nach und die Annemarie folgt auch noch Jesus nach und auf einmal sind wir Gemeinschaft. Hier wird keiner hoffentlich Mitglied, weil es hier so nett ist. Ich hoffe, wir werden hier Mitglied, weil wir an Gott glauben. Und zu der geistlichen Zeit, unserer Zeit, ist es eine Gnadenzeit und gehört die Kraft des Heiligen Geistes mit rein. Und es gehört Gemeinde mit rein. Das suche ich mir nicht aus, das ist einfach so. Und weil ich das sage, dann sage ich, okay, deswegen werde ich verbindlich in irgendeiner Gemeinde. Ihr könnt in einer anderen Gemeinde, darum geht's gar nicht. Natürlich sagt man nachher, ach, die ist ein bisschen näher und ich habe da Beziehung und Freundschaft gefunden, alles klar, und das oder der Lobpreis gefällt mir gut, aber erstmal mache ich's, weil Gott es so möchte, weil das ein Zeichen unserer Zeit ist. Hat sich irgendein Mensch Gemeinde ausgedacht? Damals zu Pfingsten? Hat Petrus gedacht, Leute, jetzt haben wir lange genug gebetet, jetzt muss mal was geschehen. Coole Idee, wir machen Gemeinde. Nein. Sondern Leute kamen zum Glauben. Und auf einmal kamen sie zusammen und sie lebten Gemeinde. Deswegen kann man lange Probleme haben mit Verbindlichkeit irgendwo. Und es wird nicht im Kopf gelöst. Kann ich euch sagen, es wird nicht. Es wird im Herzen gelöst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn du dich schwer tust mit geistlicher Verbindlichkeit in Gemeinde, dann ist es kein soziales Problem. Es ist kein psychologisches Problem. Es ist dann mein Problem, was ich mit Gott habe. Da hängt der Hammer. Weil es ist seine Gemeinde. In aller Unvollkommenheit. Vollkommen klar. Aber das ist ein spirituelles Problem, dass ich die Zeichen der Zeit, die Zeit, in der, die Gott so gesetzt hat, diese Gnadenzeit, durch die Kraft des Heiligen Geistes, in geistlicher Gemeinde. Gemeinde ist die Konkretisierung des Reiches Gottes. Jesu Hauptthema war, das Reich Gottes kommt, die Herrschaft Gottes kommt. Was kam, war die Gemeinde. Jesus hat über das Reich Gottes gelehrt. Lies mal Lukas Evangelium. Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes. Lukas hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Jetzt gehst du zur Apostelgeschichte. Am Anfang, Kapitel 1, lehrt Jesus hier noch über das Reich Gottes. Und dann kommt der Heilige Geist und was entsteht? Gemeinde, 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 Gemeinde. Die letzten drei Verse in der Apostelgeschichte, da geht es wieder um das Reich Gottes. Die Gemeinde ist die Konkretisierung des Reiches Gottes, ist die Demonstration des Reiches Gottes. So stellt Gott sich Reich Gott, seine Herrschaft vor. Die Gemeinde ist die Trägerin des Reiches Gottes. Hallo, es ist die Braut, es ist der Leib Jesu. Nicht nur ein christlicher Jugendverein oder ein Gebetsverein, nein, es ist die Gemeinde. So armselig und klein sie teilweise ist. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, bist du mit die Konkretisierung des Reiches Gottes. Das ist deine Identität der Herrschaft. Das ist dein Auftrag. Du bist Trägerin dessen, das zu verkörpern und deutlich zu machen. In was für einer Zeit leben wir? Das ist eine Gnadenzeit. Ich glaube, es geht noch richtig was. Ich werde mich diese oder nächste Woche nochmal mit René und Matthias, das sind unsere Co-Pastoren oder Mitpastoren in unseren Tochtergemeinden, treffen. Wir werden ein Paper machen. Und ich werde dafür plädieren, dass wir reinschreiben, dass wir noch erleben, dass 30 Gemeinden durch uns in dieser Region entstehen. Ich kann es nicht glauben, noch. Aber ich glaube, wir haben eine Gnadenzeit. Und ich möchte mich aufs Wort Gottes stellen, nicht auf meine Erfahrung. Dann würde ich es nie reinschreiben. Ich möchte mich aufs Wort Gottes stellen. Es gab bei der Gründungsveranstaltung so ein Ereignis, deswegen komme ich auf die Zahl 30. Aber das ist für mich mein Glaubensschritt. Ich weiß nicht, was dein Glaubensschritt ist. Das hat Auswirkungen. Wenn du das glaubst, wenn ich das glaube, Gnadenzeit, dann macht das was mit dir und mir. Das wird so mein Schritt sein. Und es muss eine Gnade sein. Ich möchte es nicht erarbeiten. Nicht übers Knie brechen. Ich möchte sehen, dass Gott gnädig ist und Leute hier die Einfahrt reinfahren und bang. Ich möchte sehen, erleben, dass Leute hier heil werden, ohne dass wir für sie beten. Sie kommen hier rein, weil sie Hunger haben, Gott zu erleben. Und Gott sieht ihr Herz und während sie hier sind, beim Singen, beim Beten, werden sie heil. Ich möchte das erleben. Nicht meine Erfahrung. Es steht, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Dann sage ich, okay, dann ist es jetzt auch noch. Bis Jesus wiederkommt. Und das möchte ich glauben. Darauf möchte ich mich stellen. Ich möchte all diese schönen Dinge erleben. Lass uns aufstehen. Lieber Vater, heute ist Pfingsten und du erinnerst uns daran, in was für einer Zeit wir leben. Und es stimmt nicht, dass spirituell früher alles besser war. Und es stimmt nicht, dass alles schlimmer werden wird. Es stimmt nicht, es ist eine Lüge. Weil in Jesus die Gnadenzeit angebrochen hat und durch Pfingsten wird die Gnadenzeit vollendet durch die Kraft des Heiligen Geistes. All die charismatischen Gaben, die du gegeben hast, all die Charakterveränderungen, die du bewirken willst, alles das Wiedergeborenwerden, das Empfangen dieser Kraft. Und es wird verwirklicht in Gemeinde. Das ist ein Glaubensschritt. Das ist nicht unsere Erfahrung erstmal nur, sondern wir sagen, okay, dann soll es so sein. Wir strecken uns im Glauben danach aus. und sagen, Herr, ich bin Teil dieser Zeit. Ich möchte mich in dieser Gnadenzeit ganz bewusst reinstellen. Ich strecke mich nach deiner Gnade aus. Ich möchte das erleben. Ich möchte überwunden werden von deiner Gnade. Ich möchte das erleben wie die Heidi. Ich gehe irgendwo hin, weil ich eine Sehnsucht habe oder mein Wille sagt, ich will das, und auf einmal Flash kommt es. Wir öffnen uns und sind vor dir, so wie wir sind. Aller Gebrochenheit und allem Scheitern, klar. Aber wir hören da dein Wort und du malst uns den Sieg vor Augen und lockst und sagst, komm, glaub nur, mach den Schritt, wag es, geh das Risiko ein. Ich bin mit dir und du wirst es sehen und erleben. Es ist die Zeit der Gnade für dich, hier und heute, für unsere Zeit. Amen. Bleibt mal alle stehen und macht mal die Augen zu. Vielleicht hast du auch schon die Augen zu. Und ich möchte dich mal ermutigen, wenn du sagst, ja, ich nehme das an. Was das auch immer gerade für dich heißt, das weiß ich nicht, aber du weißt das und Gott weiß es. Und wenn du sagst, ja, ich stelle mich ganz bewusst in diese Gnadenzeit, ich nehme das an, dass das in Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes und in dieser Verbindung seiner Gemeinde ist es Gnade, dann bitte dich einfach mal alle Augen zu, heb mal einfach die Hand und lass sie oben. Als so ein Zeichen, du streckst dich danach aus. Hör nicht auf deinen Zweifel, auf deine schlaflosen Nächte, auf deine Anklagen. Hör nicht auf deine Schuld. Gottes Gnade ist größer als unsere Schuld. Sie deckt sie zu. Hör da nicht drauf, sondern hör nur auf deinen Hunger, auf deine Sehnsucht, auf das Locken. So. Und wir bleiben so. So, und jetzt kann es sein, dass du sagst, ich würde gerne, aber mein Zweifel ist so groß, meine Selbstanklage ist so groß, ich traue es mir nicht. Du darfst jetzt die Augen aufmachen. Wir lassen die anderen, die den Arm oben haben, wir lassen die Augen zu. Aber wenn du noch so am Ringen bist, du darfst jetzt die Augen aufmachen und darfst gucken. Und vielleicht siehst du mehr als einen Arm oben. Und dieser Arm, der hier oben ist, der streckt sich erstmal selber nach der Gnade aus. Aber es ist ein prophetisches Zeichen für dich, dass auch für dich die Gnade Gottes in Kraft da ist. Nimm dieses prophetische Zeichen mit, dass sie auch dir gilt. Lass es dir zu Herzen gehen. Und Herr, segne uns alle, die wir die Hand oben haben oder unten und die Augen aufhaben und suchen. Segne uns alle, deine Gnade komme über uns und über unsere Kinder und über unsere Gesellschaft, über unseren Ort. Sie liegt auf dieser Zeit. Leg sie auch auf unsere Region. Leg sie auf uns als Menschen, als Gruppen, als Gesellschaft. Wir strecken uns aus nach dir. Gott segne dich mit seiner Gnade und er lass dich ein Segen sein in seiner Gnade. Die Gnade Gottes komme über uns. Amen.